Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schönen guten Morgen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag vor dem ersten Sommertag. Das ist schon mal die gute Nachricht, denn es wird sehr warm. Morgen 24 Grad, haben wir gerade gehört. Auch heute schon schöner Tag, von daher gibt es überhaupt gar keinen Grund für schlechte Laune wegen der Weltlage. Nein, machen wir nicht, sondern wir gucken einfach ganz starr auf die Wissenschaft und schauen, was können wir denn da Neues lernen. Zum Beispiel über die Igel, die in dieser Zeit natürlich bedroht werden von den Roboterrasenmähern. Aber auch noch von was anderem, denn eine neue Studie hat ergeben, Igel sind stark mit Schadstoffen belastet. Wo die herkommen, da reden wir drüber hier bei den Profis. Es geht um eine neue Schluckimpfung mit guten Bakterien gegen Darmerreger. Es geht um die ökologischen Folgen der Zerstörung des Staudamms in der Ukraine. Und gleich in einer halben Stunde reden wir darüber, wie künstliche Intelligenz in der digitalen Forensik eingesetzt wird, sodass also digitale Spuren quasi nicht mehr zu verwischen sind. Das alles bei den Profis, vorher das Scannerspiel. Sie kennen das Wissenschaftsquiz. Da legen wir Ihnen Meldungen vor und Sie müssen rausfinden, stimmt das so, was die da sagen oder erzählen die Quatsch oder ist das ausgedacht? Nach der dritten Frage gibt es einen Buchpreis und das wäre heute Atlas der ungezähmten Welt, eine Reise zu extremen Landschaften, unberührten Plätzen und wilden Orten von Chris Fitsch, erschienen im Brandstätter Verlag, würde sie im Buchhandel 14,99 Euro kosten. Wenn Sie dieses Buch interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt als Kandidat oder Kandidatin im Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Carsten.
Ja, schönen guten Morgen auch.
Carsten, wie geht's denn so?
Fantastisch, würde ich fast sagen.
Na, ich frage deshalb, weil es gibt ja so bestimmte Nachrichten-Junkies, die wollen ja gar nicht mehr irgendwie zuhören bei den Nachrichten, weil sie sagen, macht mir alles schlechte Laune, was derzeit in der Welt so passiert. Carsten, wie geht's Ihnen?
Ja, also wir können auch beim Du bleiben,
okay.
Gerne.
Carsten, du, ich bin Stefan.
Hallo Stefan.
Hallo Carsten.
Also vom Prinzip ist schon richtig, dass die Nachrichten einen oft kirre machen und am liebsten möchte man sie alle nicht hören. Aber man kommt nicht dran vorbei, ne?
Kommt nicht ganz dran vorbei. Carsten, von wo aus rufst du an?
Aus der Nähe von Bad Belzig, ein kleines Dorf hier.
Bad Belzig. Bad Belzig, warte mal, das war doch irgendwie der Ort, wo man Wasser verlieren kann. Ne? Weil da gibt es einen Fluss, der heißt Verlorenwasser?
Mhm. Ja, richtig.
Genau, das finde ich immer lustig. Bad Belzig, ja, sehr schön. Wohnt ihr hübsch da in dem kleinen Dorf? Geht's euch gut?
Uns geht's sehr gut, denke ich, genau. Wir haben schön. Einen schönen
was,
Hof, genau.
Was, noch ist. Boah, was macht der Garten?
Der ruht noch.
Ah, nein, wirklich? Aber ihr habt, habt ihr keine Stauden im Garten? Weil die müssten ja ihre Köpfe jetzt schon langsam zeigen und so weiter, ne?
Ja, die Blümchen blühen natürlich. Aber ansonsten haben wir noch nicht
viel. Habt ihr noch nicht viel gemacht. Nein. Gut, Carsten, dann erstmal danke fürs Anrufen. Du weißt, als Erster hast du es immer am schwersten, weil du bis zur dritten Frage kommen musst, ne?
Ja, ja.
Hier kommt Frage Nummer 1.
Männliche Manager investieren besser. Männliche und weibliche Manager investieren unterschiedlich in Fonds. Ihre Anlagestrategien entsprechen dabei häufig ihrem privaten Konsumverhalten. Forschende der Universität Mannheim und der University of Essex haben herausgefunden, je männlicher ein Fonds aufgestellt ist, desto besser die Performance. Denn Männer nehmen höhere Risiken auf sich und erzielen dadurch höhere Renditen.
Das ist ja
sehr
nur Frage zur Weltlage gerade. Also wir sagen, also, männliche Manager investieren besser, ja, weil höhere Risiken nehmen Männer auf sich und deswegen erzielen sie auch höhere Renditen.
Also was ich mal gehört habe, dass weibliche Manager die besseren Manager sind.
Mhm.
Und deswegen denke ich, stimmt das nicht.
Oh, und damit hast du auch vollkommen recht. Ja, die Forschenden der Universität Mannheim und der University of Essex haben gemeinsam einen Index aufgestellt für, in Anführungsstrichen, männliches Investieren. Und ihr Ergebnis, je männlicher ein Fonds aufgestellt ist, desto geringer ist das Risiko. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und desto geringer ist auch die Rendite. Denn je höher das Risiko, desto höher die Rendite, wenn alles gut geht. Carsten war richtig. Jetzt kommt Frage Nummer 2.
Eintöniger Sound gegen Reiseübelkeit. Eine neue Entdeckung von Forschenden aus Japan hilft, Reiseübelkeit und Sehkrankheit in den Griff zu bekommen. Eine spezielle Soundstimulation, die unser Gleichgewichtsorgan aktiviert. Wenn unsere Ohren mit einem lauten, reinen Ton von 100 Hertz beschallt werden, entstehen im Innenohr Vibrationen, die wie ein Gegenmittel gegen die turbulenten Bewegungen von Schiffen, Flugzeugen oder Autos wirken. Die Beschallung zeigt also ihre Wirkung. Übelkeit und Schwindel werden weniger.
Wieder sehr schwierig.
Das ist nicht leicht heute, das stimmt.
Nee. Aus dem Bauch würde ich vielleicht sagen, könnte es stimmen. Schwierig. Ach, ich sage einfach, es stimmt.
Ja, hast du wieder recht. Genau, die Mediziner sagen, Reiseübelkeit entsteht dann, wenn die Informationen unseres Gleichgewichtsorgans im Innenohr nicht zu den über die Augen wahrgenommenen Bewegungen passen. In der Studie wurden 82 Testpersonen eine Minute lang beschallt mit einem rund 80 Dezibel lauten 100-Hertz-Ton. Und es hat funktioniert. Die haben dann keine Reiseübelkeit mehr gehabt, zumindest weniger. Und die Messdaten deuten darauf hin, dass dadurch der Sympathikusnerv aktiviert wurde. Was auch immer das ist. Carsten, genau. Damit kommt schon die dritte Frage hier.
Betrunkene Fliegenmännchen haben bessere Paarungschancen. Nee. Forschende des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie haben herausgefunden, warum männliche Taufliegen gezielt Alkohol konsumieren. Der Genuss steigert die Produktion von Sexuallockstoffen und macht sie für Weibchen unwiderstehlich. Dieser Trick erhöht den Paarungserfolg der Männchen deutlich. Die Insekten nutzen die Vorteile des Rausches, müssen dabei aber aufpassen, dass sie sich nicht vergiften. Ein Spiel zwischen Risiko und Belohnung.
Ja, ganz wichtig, dass wir hier unterscheiden zwischen uns, lieber Carsten, Menschenmännchen und Fliegenmännchen. Wir sagen, betrunkene Fliegenmännchen haben bessere Paarungschancen.
Ja, die Natur ist ja manchmal sehr schräg, ne? Und ja, ich sag, das könnte auch stimmen.
Und auch da hast du wieder recht. Ja, liebe Männer da draußen, das gilt nicht für euch, das gilt tatsächlich nur für Taufliegen. Taufliegenmännchen, die Alkohol konsumiert haben, sind attraktiver für Weibchen. Ich würde mal, was sagt denn deine Frau, Carsten, gilt das auch für Männer? Menschenmänner?
Nein, auf keinen Fall.
Also männliche Fliegen werden daher stark von Alkohol angezogen, besonders dann, wenn sie noch unverpaart sind. Sie schaffen es, sich dabei nicht zu vergiften durch drei spezielle Geruchsrezeptoren im Fliegenhirn. Ja, die sorgen für eine kluge Balance. Zwei locken die Männchen zu geringen Alkoholmengen und ein dritter warnt vor gefährlich hohen Dosen. Also ein Fliegenhirn ist nicht blöd. Carsten, hast du ein tolles Buch gewonnen, ja. Da geht es darum, wir haben die Natur früher unter unsere Kontrolle gebracht, aber es gibt noch weiße Flecken auf den Landkarten. Und diese weißen Flecken, die zeigt der Atlas der ungezähmten Welt, eine Reise zu extremen Landschaften und unberührten Plätzen und wilden Orten von Chris Fitch. Das ist jetzt deiner, es sei denn, ich kann ihn dir wieder abluchsen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, die Regeln sind klar, du kannst aufhören, schicken wir das Buch nach, wo ist das, Dippmannsdorf oder Großbriesen?
Nee, genau genommen ist es Lokto.
Ah ja, und, aber oder du nimmst noch eine Frage, dann hast du am Ende beides, Buch und Abo oder beides verloren.
Ja, spannendes Buch. Aber vielleicht spielen wir heute mal weiter, genau.
Okay, und jetzt drücke ich dir wirklich die Daumen. Hier kommt Frage Nummer 4. Ups, die Frage Nummer 4, warte, Moment, die muss ich erstmal wieder einfügen. Ich hatte schon fest damit gerechnet, dass du die nicht nehmen wirst, aber Moment, das ist gleich soweit. Kleinen Moment, hier haben wir es. So, Frage Nummer 4.
E-Scooter-Unfälle werden meist durch Straßenschäden verursacht. Sie sind längst zum Symbol urbaner Mobilität geworden. E-Scooter, die blitzschnell durch die Straßen flitzen. Doch unter den Elektrorollern lauert ein unterschätztes Risiko. Schlaglöcher, rissiger Asphalt und verwirrende Radwege machen die Fahrt zur Nervenprobe, die auch mal im Unfall enden kann. Forschende aus Schweden haben genauer hingeschaut, was die häufigsten Ursachen für Unfälle mit den Rollern sind. Die maroden Straßen sind das größte Problem. Denn Sekunden der Unachtsamkeit reichen und der Roller gerät außer Kontrolle.
Ja, die Forscher sagen, es liegt vor allen Dingen an den Straßen, dass es so viele E-Scooter-Unfälle gibt. Carsten, was sagst du?
Also auch wieder aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nein, ich hasse diese E-Scooter, um nicht zu sagen, diese rücksichtslosen Fahrer damit. Und ich denke eher, dass es nicht an den Straßenverhältnissen oder Wegeverhältnissen liegt, sondern eher an der aggressiven Fahrweise dieser jungen Menschen in der Regel.
Eher an den betrunkenen Fliegenmännchen, ne? Du hast wieder
recht.
Vielleicht
auch an denen
auch. Ja, tatsächlich. E-Scooter-Unfälle sind meist auf unvorsichtiges Verhalten der Fahrer und Fahrerinnen zurückzuführen. Insbesondere einhändiges Fahren, Gruppenfahrten und Smartphone-Nutzung. Und ich denke mal, du hast vielen aus dem Herzen gesprochen, was das angeht.
Richtig.
Mit den E-Scootern. Carsten, war toll. Danke fürs Mitspielen.
Ich danke dir, lieber Stefan. War dein, schönes Wochenende
ja,
euch.
Dir auch. War dein erstes Mal hier bei uns bei den Profis?
Ja, das erste Mal durchgekommen, genau.
Ja, dann grüß.
Tausendmal versucht,
tausendmal ist nichts passiert. Dann grüß mal die Familie schon. Euch ein tolles Wochenende wünsche ich. Ne?
Vielen Dank euch auch.
Und du weißt jetzt nicht auflegen.
Genau, vielen Dank.
Tschüss.
Schönes
tschüss.
Wochenende
jo.
Euch. Tschüss.
Sie haben das bestimmt mitgekriegt. Deutschland bekommt ein Ministerium für Raumfahrt. Ja, steht wirklich wahr. Steht so im Koalitionsvertrag. Die schwarz-schwarz-rote Regierung will eine Raketenabschussbasis in der Nordsee bauen. Wirklich, ja. Und sie will die erste Deutsche auf den Mond schießen. Was hat Kennedy nochmal gesagt?
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Ja, wir wollen zum Mond nicht, weil es leicht ist. Nein, weil es schwer ist. Schwer. Und das Schwere ist zugleich das Problem. Denn 1 Kilo Material auf den Mond zu bringen, das kostet etwa 1 Million Euro. Und deshalb wird schon jetzt daran geforscht, Solarzellen zur Stromerzeugung direkt auf dem Mond herzustellen. Der Physiker Dr. Felix Lang leitet die Freigeist-Nachwuchsgruppe am Institut für Astronomie der Uni Potsdam. Herr Lang, guten Morgen.
Guten Morgen.
Zunächst mal hat Sie das überrascht, dass die neue Regierung so stark auf Raumfahrt setzt und auch ein ESA-Mondkontrollzentrum fördern will?
Es hat mich überrascht, aber ich finde, es macht auch total Sinn. Weil die Raumfahrt immer mehr eine größere Rolle spielt und auch total viele Technologien durch die Raumfahrt erforscht werden und dann aber auch auf der Erde eingesetzt werden können.
Und wahrscheinlich profitieren Sie auch davon, denn die Fördermittel fließen jetzt leichter. Sie haben untersucht, wie man auf dem Mond Solarzellen herstellen könnte mit einem Material namens Perovskit. Habe ich das richtig verstanden? Was ist Perovskit und was kann das?
Genau. Perovskit ist im Prinzip ein synthetischer Halbleiter, den wir total gerne für Solarzellen einsetzen.
Ich mache nochmal Stopp hier, weil ja. Halbleiter ist ein Wort, was jeder kennt, aber was ist ein Halbleiter?
Halbleiter ist sowas zwischen Metallleiter und Insulator, was nicht leitet.
Nochmal für Dove, also der Halbleiter ist etwas, was Strom weiterleiten kann, oder?
Genau. Was wir uns in der Solarzelle dann zunutze machen, ist, dass ein Halbleiter zwei Niveaus hat, sprich Licht eingefangen werden kann und wir dann Elektronen und ein Loch benutzen können, um irgendwas mit Energie zu versorgen.
Und Perovskit kann was besonders gut?
Perovskit ist ein guter Halbleiter, der auch Licht super absorbiert. Das heißt, wir brauchen nur ungefähr ein Mikrometer, also viel dünner als ein Haar, um 99% vom Licht zu absorbieren.
Gibt es das denn auf dem Mond, Perovskit?
Das gibt es leider nicht. Das müssten wir tatsächlich mitbringen. Aber wir haben mal überschlagen, 1 Kilogramm Perovskit würde dann für ungefähr 400 Quadratmeter Solarzellen ausreichen.
Und zwar, weil Sie da so einen Trick nutzen. Sie nutzen ein Material, das Sie auf dem Mond vorfinden. Was ist das?
Genau, wir nehmen quasi den Regolith auf dem Mond, also der Mondboden oder Mondstaub quasi, was so ein loses Gesteinsmaterial ist, was eigentlich den ganzen Mond bedeckt.
Was machen Sie damit?
Das schmelzen wir bei ungefähr 1500 Grad und stellen daraus Mondglas her. was wir dann für die Solarzelle benutzen können. Das heißt, wir wollen unsere Solarzelle zwischen zwei Glasplatten einpacken und daraus ein großes Solarmodul machen.
Also, welche Vorteile hat das? Wie viel weniger Gewicht müssten Sie auf den Mond fliegen, wenn Sie dort direkt eine Solarzellenfabrik errichten, statt die Solarzellen von der Erde aus hochzufliegen?
Im Prinzip sparen wir mehr als 99% Gewicht ein. Mit einem Kilogramm Perovskit, hatte ich ja schon gesagt, 400 Quadratmeter. Das wären dann, würden wir noch eine Tonne Regolith benutzen ungefähr dafür.
Das klingt jetzt erstmal für viele wahrscheinlich nach einer kühnen Idee, die aber trotzdem nicht ganz billig ist, ne? Und die mit anderen Dingen ja konkurriert, zum Beispiel dem Aufbau eines europäischen Satellitennetzes, das uns unabhängig machen soll von US-Satelliten, dem Aufbau eigener Raketensysteme, die uns unabhängiger machen von SpaceX. Wie zuversichtlich sind Sie, dass für Ihre Ideen am Ende noch genug Fördermittel übrig bleiben?
Ach, da mache ich mir erstmal keine Sorge, auch weil wir am Anfang die Idee erstmal weiterentwickeln wollen, sodass wir dann in 10 Jahren oder so die ersten Solarzellen auf dem Mond herstellen können.
Ist also langfristig gedacht.
Genau.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank für diese Idee, Solarzellen auf dem Mond direkt herzustellen, dem Physiker Dr. Felix Lang, der die Freigeist-Nachwuchsgruppe leitet am Institut für Astronomie der Uni Potsdam. Herr Lang, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke.
Schönes Wochenende.
Ebenso.
Ist Vollmond, ne? Sie gucken bestimmt besonders hin.
Natürlich.
Haben Sie schon mal einen Computercrash gehabt und all Ihre Daten waren scheinbar futsch, weil Sie nicht mehr rankommen an Ihre Festplatte? Ich hatte das schon, von daher weiß ich auch, wenn Sie dann im Netz nach Datenrettern suchen, die Ihnen helfen, die Festplatte wiederherzustellen, dann sind meist die ersten Angebote, die man findet, wenn man googelt, echte Datenapotheken, die, wie ich finde, völlig willkürliche Preise ansetzen, um die Daten auf Ihrer kaputten Festplatte zu retten. Und die Ihnen irre Geschichten erzählen, warum das so schwer ist, warum das so lange dauert, warum das so teuer sein muss. Dabei sollte das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz mittlerweile viel schneller gehen und auch zuverlässiger, weshalb man KIs auch einsetzt in der digitalen Forensik. Und davon erzählen kann uns der Direktor des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz an der TU Kaiserslautern, Professor Dr. Andreas Dengel. Herr Dengel, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski. Guten Morgen auch an die Hörer.
Ja, die digitale Forensik. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was umfasst das alles?
Ja, gut, wir haben heute natürlich viele digitale Geräte um uns. Das geht eben von unseren Laptops und Großanlagen bis hin zu Smartphones, mobilen Telefonen, wo wir die Daten speichern. Und die digitale Forensik versucht jetzt hier verloren gegangene Daten, manipulierte Daten so weit aufzubereiten, dass sie auch in Bezug auf Straftaten beweissicher eingesetzt werden können.
Also KI kann helfen, Daten zu retten, zu finden, wenn zum Beispiel Verdächtige ihre Handys oder Laptops gelöscht, geschrottet oder versenkt haben. Wie funktioniert das denn ohne KI, also normalerweise?
Ja, auf digitalen Geräten ist das sehr aufwendig. Eigentlich ohne KI heute gar nicht mehr denkbar, denn die Daten sind mannigfaltig, sind vielformatig, haben unterschiedliche Medien wie Bilder, Texte, Audioaufnahmen, die zum Teil eben auch in Videos gemischt vorkommen. Also das auseinanderzuklappen, ist wie wenn Sie verschiedene mehrtausende Fache Puzzles auf den Tisch legen und versuchen, die irgendwie zusammenzusetzen und zu ordnen.
Und was macht eine KI da anders oder besser?
Ja, die KI ist einfach, wenn es um komplexe Muster geht, die vielfältig sind, mehrdimensional sind, einfach besser, diese kleinen parzelligen Ähnlichkeiten zu finden und damit eben Cluster zu bilden von möglichen Daten, die zusammengehören und die dann ineinander gepasst werden, so dass am Ende etwas rauskommt, was beweissicher ist, auch einem Gutachter oder einer Gutachterin standhält.
Haben Sie Beispiele?
Ja, stellen Sie sich vor, wir haben jetzt Beispiele mit dem LKA Rheinland-Pfalz und dem BKA, wo in einem großen Bunker in der Eifel eben Daten gefunden wurden, die zum Teil fragmentiert vorliegen, in unstrukturierten Teilen der Datenträger vorhanden sind, versucht wurden zu löschen. Und es geht eben darum, hier Beweismittel sicherzustellen. Und jetzt geht es darum, eben diese Bits und Pixels und alles wieder zu finden und zusammenzufügen. Und da kann die KI eben auch durch ja, sehr rechenaufwendige Verfahren. Und Sie haben vorhin auch den Preis angesprochen. Also die Rechenaufwände sind heute schon sehr hoch. Und daher ist es sehr komplex, eben diese Daten so aufzubereiten, dass es passt.
Mhm. Ist das, wie Sie sagen, so aufwendig, dass es für Privatleute zu teuer wäre, KI einzusetzen? Weil ich hoffe natürlich darauf, dass wir das irgendwann auch als Privatanwender zu Hause machen könnten und nicht immer in diese Datenapotheken gehen müssen, wenn der Computer mal kaputt ist.
Na gut, wir haben erstmal mit dem Verfahren, was wir entwickelt haben, in dieser Kooperation, denke ich, einen großen Schritt gemacht. Das heißt, wir sind energieeffizienter, heißt konkret weniger Rechenaufwände, die notwendig sind. Wir sind auch besser als das, was da ist. Und es ist schon denkbar, dass man über App Zugang bekommt zu gewissen Cloud-Services in einigen Jahren, um dort auch moderne KI-Technologien zu nutzen, um seine eigenen Daten zu restaurieren.
Also es gibt Hoffnung. Und ich sage herzlichen Dank an den Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz an der TU Kaiserslautern, Professor Dr. Andreas Dengel. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen.
Für diejenigen unter Ihnen, die ein stolzes Stück Rasen ihr eigen nennen, ja, kommt jetzt im Frühjahr wieder die Gewissensfrage. Selber mähen oder Mähroboter laufen lassen? Die funktionieren erstaunlich gut. Gibt in meiner Familie auch einen, der hört auf den Namen Sean. Sean, das Schaf. Der wird jetzt aus dem Winterschlaf geholt. Das Problem vieler Mähroboter ist nur, dass einige Modelle neugierige Igelnasen mit abmähen. Das ist nicht schön. Und das ist nicht mal die einzige Gefahr, die unseren stacheligen Gartenfreunden droht. Französische Forscher haben in toten Igeln hohe Belastungen gefunden an Giften und Schwermetallen. Vorstellen kann uns diese Studie aus Frankreich die Wildtierpathologin Dr. Gudrun Wibbelt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Frau Wibbelt, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Kollegen in Frankreich haben 24 Igel untersucht, die Opfer von Verkehrsunfällen geworden sind und dazu 27 weitere, bei denen die Todesursache nicht am Reifenprofil ablesbar war. Was genau haben die gesucht?
Also sie haben sich diese verstorbenen Igel zunutze gemacht, um nach Schadstoffen in der Umwelt zu gucken. Und ist insofern bemerkenswert, als Igel ja eine geschützte Tierart sind und man sehr schwierig eigentlich solche Proben von solchen Tieren bekommen kann. Und dann haben sie eine sogenannte Citizen Science, ein Bürgerwissenschaftsprojekt initiiert und Leute gebeten, wenn sie tote Igel finden, die zu melden und einzuschicken. Und dann haben sie eine toxikologische Untersuchung gemacht, um nach sogenannten persistenten organischen Schadstoffen, das ist das große Wort dafür, zu schauen. Also Dinge, die wir als Menschen in die Umwelt gebracht haben und auch die sich in der Umwelt anreichern können. Und neben diesen organischen Schadstoffen haben sie auch Schwermetalle angeguckt, um zu wissen, kann man solche Dinge in den Igeln finden? Und das hat zwei sehr interessante Aspekte, denn zum einen, Igel sind anders natürlich als die meisten terrestrischen Säugetiere insektivor, also die ernähren sich von Käfern, Käferlarven und Regenwürmern und alles, was so sehr erdverbunden lebt, und damit können sie quasi als wie so ein kleiner Bioakkumulator gelten, also so eine Sammelstelle für das, was im Erdboden vorhanden ist, was quasi
die. Ja, und die haben dann also die Leber der Igel untersucht, die Zähne und die Stacheln und gefunden über 50 schädliche Substanzen, auch Schwermetalle wie Blei, 48 organische Umweltschadstoffe, also Pestizide, Weichmacher, Kunststoffzusätze. Wundert Sie das als Expertin? Ich meine, Igel leben mitten in der Natur und die gilt ja für gewöhnlich immer noch als gesunder Lebensraum, oder nicht?
Das ist so, und für die meisten Aspekte ist das auch immer noch so wahr, aber diese Studie zeigt jetzt tatsächlich unsere Schadstoffbelastungs- und Umweltproblematik. Dass sie jetzt so viele gefunden haben, so viele verschiedene Stoffe, das ist jetzt nicht so erstaunlich, weil die toxikologischen Methoden so viel feiner geworden sind über die Jahre. Und wenn man eine Probe untersucht mit den Methoden, die da verwandt wurden, dann wird man immer einen ganzen Strauß von verschiedenen Substanzen finden. Das Interessantere ist eher zu gucken, in welchen Mengen das dann in den verschiedenen Tieren gefunden werden kann, die einzelnen Stoffe. Und da gibt es schon so ein paar, die da tatsächlich so einen Peak gemacht haben, dass man eben in diesem Untersuchungsergebnis gesehen hat, oh, hier gibt es in einer Ecke Igel, die hohe Belastung an zum Beispiel Weichmachern, die in unseren Kunststoffen eingesetzt werden, ausgewiesen haben, oder andere, die die berühmten PCBs, polychlorierte Biphenyle, für die, die es genau wissen wollen, die als krebserregend gelten. Und die Weichmacher, das habe ich noch vergessen zu sagen, das sind eher so die berühmten, von denen eine Reihe bekannt sind als quasi hormonähnlich wirkend, die dann einen Einfluss haben können auf Fortpflanzungsfähigkeit oder auch einen Einfluss haben auf die Schilddrüse oder die Hirnanhangsdrüse.
Nun würde ich mal sagen, wenn einer mit sehr viel stark verbesserten Methoden etwas sucht, wird er auch Spurenelemente von Schadstoffen finden. Die Frage ist natürlich, sind diese Schadstoffe für die Igel gefährlich? Sind welche daran gestorben? Kann man das sagen?
Das, soweit sind wir noch nicht. Also man kann nur Vermutungen anstellen, wenn man sehr hohe Werte gefunden hat, ob das einen Einfluss haben kann, wie zum Beispiel eben diese hormonähnlichen Substanzen. Da ist aber quasi jetzt diese Studie mit den anderen, die so in Europa auch in ähnlicher Weise erfolgt sind, quasi so der erste Schritt. Und jetzt sehen wir, oh, okay, also die Igel scheinen ein guter Anzeiger zu sein dafür, dass in einer bestimmten Region bestimmte Schadstoffe besonders leicht oder hoch vorkommen, leicht zu anzusammeln sind. Der nächste Schritt ist tatsächlich mehr darauf zu achten, finden wir Igel, die erkranken, wo wir nicht wirklich die Ursache finden können. Und wenn man bei diesen Igeln dann weiter gucken würde, wie ist denn das, können wir da eine Korrelation herstellen? Mhm. Also im Moment haben wir sozusagen die erste Stufe. Wir wissen, bei den und den Substanzen, da muss man vielleicht mal ein bisschen das Augenmerk drauflegen, während andere quasi in einem Level da sind. Ne?
Also, aber trotz dieser Studie, größter Feind des Igels bleiben Auto- und Mähroboter.
Absolut.
Ja, also, außer für den Mettigel, dessen größter Feind bin ich. Ich sage herzlichen Dank an die Wildtierpathologin Dr. Gudrun Wibbelt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Danke, dass Sie sich diese Studie für uns angeschaut haben aus Frankreich. Frau Wibbelt, danke
Vielen
dafür.
Dank.
Ja, schönes Wochenende.
Gleichfalls. Bis dann.
Also, ich erspare uns jetzt mal die ganzen Zahlen von wegen, wie viele Bakterien in und auf uns leben, auf unserem Körper, in unserem Körper. Angeblich sind es mehr, als wir Körperzellen haben. Sondern ich schaue gleich mal rein in Ihren Darm. Da tummeln sich gute und böse Bakterien. Die guten helfen uns, Nahrung zu verdauen. Die bösen können uns krank machen. Und wenn die bösen sich mal durchsetzen, weil zum Beispiel unser Immunsystem gestört ist oder die Darmwand beschädigt, dann kann das gefährlich werden. An der ETH Zürich hat Dr. Emma Slack nun eine neuartige Schluckimpfung entwickelt, die uns schützen kann. Sie ist Professorin für Schleimhautimmunologie. Frau Slack, guten Morgen.
Sehr guten Morgen.
Danke, dass Sie bei uns sind. Was sind das denn für Probleme, die wir kriegen könnten, wenn wir von schädlichen Darmbakterien terrorisiert werden?
Also solange es diesen Bakterien im Darm bleibt, sind sie uns grundsätzlich völlig harmlos. Wir haben alle sie dabei im Darm. Das Problem kommt, wenn sie verlängt ins Blut oder in den Harnweg oder sogar in der Gehirn. Und da könnten sie schwerwiegende Infektionen auslösen. Das ist das Allerhäufigste in dem Harnweg.
Was sind das dann? Sind das die typischen Blaseninfektionen?
Genau, also E. coli ist das häufigste Verursacher von Harnwegsinfektionen zum Beispiel.
Mhm. Sie haben, was wurde bislang medizinisch getan in solchen Fällen? Was macht man da normalerweise, wenn ich erkranke, weil meine Darmbakterien mich krank machen?
Und also momentan das Hauptmedikament, das wir haben, um diesen Bakterien zu bekämpfen, sind natürlich Antibiotika.
Mhm.
Das Problem ist, dass wir haben immer mehr Resistenz gegen die häufig genutzte Antibiotika. Wir haben auch einige Impfstoffe in Untersuchung im Moment, das gegen die Krankheit selbst wirken, also zum Beispiel für Harnwegsinfektionen. Aber die wirken nicht gegen die Kolonisierung von Darm. Also die Bakterien sind grundsätzlich immer noch da.
Es gibt sowas? Es gibt eine Impfung gegen Blasenentzündung?
Es gibt einige im klinischen Versuch im Moment, also noch nicht lizenziert.
Und Sie haben jetzt eine neue Methode ausprobiert an Mäusen. Sie haben nämlich einen Impfstoff gegen die schädlichen Bakterien kombiniert in einer Schluckimpfung, in der auch gutartige Bakterien enthalten sind. Warum diese Kombination?
Genau, also die, was interessant ist im Darm, natürlich ist es sehr stark besiedelt, oder? Und das ist am einen Seite, weil es ein offenes System ist, es war unmöglich, den Darm völlig steril zu halten. Und deshalb haben die das Immunsystem im Darm ein bisschen anders sich entwickelt, sich evolviert als das Immunsystem im Blut, weil unser Blut sollte immer grundsätzlich steril sein. Also im Blut tötet die Antikörperbakterien sehr effizient. Im Darm wird das wenig bringen, weil es sind so viele Bakterien, dass das einfach unmöglich wäre. Also im Darm, wenn man impft, haben wir Antikörper, genau wie wenn man einen Impfstoff im Muskel einspritzt, hat man Antikörper im Blut. Aber diesen Antikörper klumpen die Bakterien zusammen. Und das war uns ziemlich lang sehr unklar, für was das nützlich ist. Aber man kann das gut vorstellen eigentlich, wenn man denkt, was macht man mit einer Gruppe von kleinen Kindern, weil man möchte, dass alle kleinen Kinder in eine Richtung laufen. Und man macht so ein Krokodil aus diesen kleinen Kindern. Sie halten alle die Hände und dann laufen sie alle in die gleiche Richtung. Und das macht auch ein bisschen diesen Klumpen von Bakterien im Darm. Sie sind effizienter ausgescheidet, weil der Darminhalt fließt. Aber das Problem bleibt natürlich, dass wenn man Bakterien effizienter rausscheidet, lässt man zurück Platz. Und wenn ein Krankheitserreger immer noch da ist, kann es weiter wachsen und diesen Platz neu füllen. Also man hat immer noch das gleiche Problem. Und was wir versuchen, ist, dass wir bringen dann ein konkurrierendes Probiotikum dazu.
Und diesen also andere Bakterien?
Ein andere gutartige Bakterien, genau. Mhm. Und das kann diesen Platz besiedeln, das wir frei machen mit dem Impfstoff. Und durch diesen Konkurrenz ist die Krankheitserreger dann vollständig eliminiert vom Darm.
Sehr interessant. Und das hat gut gewirkt?
Und das in unseren Tiermodellen wirkt das sehr effizient. Wir können das richtig vollständig sterilisierend Immunität gegen diesen gezielten Krankheitserreger schaffen. Was man natürlich sagen muss, ist, dass im Moment ist auf Niveau vom Proof of Concept. Also wir wissen theoretisch jetzt, wie man das machen kann. Mhm. Aber je nach Anwendungsbereich braucht das natürlich viele Entwicklungen in den Details, dass man wirklich ins Menschen rüberbringen kann.
Aber theoretisch ist beides möglich, sowohl die Prophylaxe, um vorsorglich gegen Darmprobleme und Harnwegsinfektionen zu kämpfen, wenn ich zum Beispiel ins Ausland reise, aber auch eine Behandlung einer bereits bestehenden Erkrankung.
Genau, das haben wir gezeigt in die Tiermodelle.
Mhm. Und wann geht es in den Menschenversuch?
Und also natürlich mit Impfstoff, also während der Pandemie haben wir geschafft, Impfstoff sehr schnell vom Labor zu Menschen zu bringen, aber das ist, weil das Prozess enorm beschleunigt werde. Bei Impfstoffentwicklung vom Labor wirklich bis zum Klinik geht es generell um die 10 Jahre.
Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt 2025, dann würde ich sagen, 2035 sprechen wir uns wieder. Wie wär's?
Würden wir gerne, hoffentlich.
Dann sage ich herzlichen Dank an die Professorin für Schleimhautimmunologie. Auch sowas gibt es an der ETH Zürich, Dr. Emma Slack. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Alle reden derzeit vom Bodensee, weil der so trocken ist wie noch nie, sagen die Bodenseefischer. Es fängt an zu stinken, man sieht am Rheinfall die Steine, da wächst Moos drauf. Aber wir reden heute mal über einen See, der hat wirklich sein ganzes Wasser verloren. Also okay, ich muss korrekt sein, fast sein ganzes Wasser. Nämlich der Kachowka-Stausee in der Ukraine. Der Kachowka-Staudamm wurde gesprengt im Juni 2023, mutmaßlich von russischen Soldaten. Das Wasser hat viel Land überflutet, mehr als 60 Menschen sind gestorben und die ökologischen Folgen, die sind nun untersucht worden vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Mitgeforscht hat auch der Professor für aquatische, mikrobielle Ökologie und funktionelle Biodiversität, Dr. Hans-Peter Grossart. Herr Grossart, guten Morgen.
Ja, guten Morgen auch.
Russland greift seit über 3 Jahren die ukrainische Infrastruktur an. Strom, Wasser, Bahnhöfe, das sind nach internationalem Recht alles Kriegsverbrechen. Ist auch in diesem Fall eigentlich die Schuldfrage eindeutig geklärt?
Nein, die Schuldfrage ist nicht ganz eindeutig geklärt. Der Damm hat natürlich unter den Kriegseinwirkungen gelitten. Vermutlich ist er aber gebrochen aus hydrodynamischen Gründen, denn der Damm wurde unterspült.
Okay. Wie kann man denn an einem solchen Ort mitten im Kriegsgebiet Forschung betreiben? Welchen Gefahren waren da Ihre ukrainischen Kollegen ausgesetzt?
Ja, das ist sehr erstaunlich, dass unsere ukrainischen Kollegen tatsächlich ihr Leben aufs Spiel setzen, um Wasserproben zum Beispiel zu nehmen und andere Untersuchungen zu machen. Es wurde auch viel über Bilder aufgenommen und Remote Sensing, also um die Gefahren auch kleiner zu halten. Aber es ist natürlich ein ganz schönes Investment von den ukrainischen Wissenschaftlern. Und ich war wirklich erstaunt über den Enthusiasmus und den Einsatz dieser Leute.
Was genau wollten Sie rausfinden? Was war das Ziel dieser Studie?
Das Ziel war herauszufinden, was die Konsequenzen dieses Dammbruches tatsächlich für die Veränderung des Ökosystems, das Reservoir war ja ein See und jetzt hat man nur noch den Fluss, den Dnieper. Und natürlich wurde auch sehr viel Material mobilisiert, das heißt durch die Strömung nach unten transportiert und hat dann große Auswirkungen auf die darunterliegenden Ökosysteme gehabt. Zum Beispiel sind viel Schadstoffe mobilisiert worden, allein 450 Tonnen Ölprodukte, aber vor allen Dingen auch viele Schwermetalle, 83.000 Tonnen in etwa. Und die haben natürlich Auswirkungen auf die Organismen, weil die ja direkt toxisch sind zum Beispiel. Mhm. Und natürlich ist auch der gesamte Lebensraum verändert worden. Sie können sich vorstellen, ein See wird zum Fluss. Und die vielen Organismen, die daran drin gelebt haben, sind dann weiter nach unten transportiert und letztendlich ins Schwarze Meer auch transportiert worden.
Was ist nun das Ergebnis dieser Studie? Die ist ja nicht ganz klein. Überwiegt da Ihre Trauer über die ökologische Katastrophe oder das Staunen vielleicht auch über die Selbstheilungskräfte der Natur?
Ja, also wir sind natürlich schon betrübt über die ökologische Katastrophe, vor allen Dingen, weil auch die Schwermetalle vermutlich langfristige Schäden bei den Organismen ausüben werden und natürlich auch für die Menschen nicht ganz unschädlich sind, denn auch Trinkwasserbrunnen sind kontaminiert worden. Auf der anderen Seite waren wir natürlich schon erstaunt, wie schnell sich die Natur, kann man sagen, erholt hat. Aber natürlich hat man ein ganz anderes Ökosystem. Also man hat sicherlich auch positive Effekte, aber ich würde sagen, direkt für die Menschen dort sind die negativen Effekte erstmal größer.
Sind die denn bereits messbar, negative Effekte für die Anwohner des Dnipro?
Ja, zum Beispiel die Trinkwasserversorgung, die ist ja nicht mehr sichergestellt, nicht nur weil die Infrastruktur nicht mehr vorhanden ist oder zerstört worden ist, sondern auch, weil die Trinkwasserbrunnen kontaminiert wurden und das Wasser nicht mehr getrunken werden kann.
Und weiß man schon, wie lange das noch so bleiben wird?
Nee, das hängt natürlich vom Kriegsverlauf ab und ja, je eher ein Waffenstillstand zustande kommt, umso besser natürlich.
Aus der Sicht des Ökologen, sollte der Damm wieder aufgebaut werden oder geht es auch ohne?
Das ist eine schwierige Frage. Der Damm war ja auch ein großes Trinkwasserreservoir für die Krim zum Beispiel. Die benötigen sicherlich das Wasser. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für die Flussökologie besser, wenn der Fluss durchgängig ist. Und Sie haben ja vielleicht auch von verschiedenen Projekten in Amerika gehört, wo die Dämme absichtlich entfernt werden, damit zum Beispiel wandernde Organismen oder Fische vor allen Dingen wieder nach hoch in die Quellgebiete wandern können. Also insofern hat man natürlich immer zwei Seiten der gleichen Medaille.
Die ökologischen Folgen, dass der Kachowka-Staudamm in der Ukraine, ich sage jetzt mal, nicht mehr gesprengt wurde, sondern gebrochen ist. Im Juni 2023 sind untersucht worden vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin und da auch vom Professor für aquatische mikrobielle Ökologie und funktionelle Biodiversität. Passt auf keiner Visitenkarte, Herr Grossert. Dr. Hans-Peter Grossert, danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, das stimmt. Danke auch.
Bei den Profis auf Radio 1.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Zebras haben weiße Streifen. Sind Zebras schwarz mit weißen Streifen oder doch weiß mit schwarzen Streifen? Die Frage wirkt recht philosophisch, doch die Antwort ist ganz einfach. Zebras sind schwarz mit weißen Streifen. Denn im Mutterleib sind sie noch komplett schwarz. Sowohl Fell als auch Haut haben keine Streifen. Damit ist es eindeutig. In ihrem schwarzen Fell haben die Tiere weiße Streifen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.